Tja, so eine Geschichte in der Bibel, die viele kennen, die ist ziemlich bekannt. Der Kämmerer von Äthiopien, eine so der klassischen oder der sehr bekannten Taufgeschichten. Ja, Taufe ist ja sowieso so ein besonderes Thema. Gerade als wir gesungen haben, O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus, musste ich so denken, ach, das habe ich doch damals auch gesungen. Als es damals darum ging, als ich mich habe taufen lassen. Damals die Zeit, als Kerstin sich hat gerade taufen lassen, das war so kurz nach dem Krieg, nein, aber auch nicht viel länger danach, das war 97 haben Kerstin und ich uns beide taufen lassen, jetzt bald Mitte November habe ich mein 25-jähriges Taufjubiläum. Aber dieses Lied haben wir damals auch schon gesungen, O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Wow, wenn Gott das tut. Wenn Gott das tut, welch ein Hammer, wenn wir das erleben dürfen, wenn Gott Ströme des lebendigen Wassers ausgießt. Erleben dürfen, dass er gegenwärtig ist, dass er eben wirklich der lebendige Gott ist, dass man ihn spüren kann, dass man mit ihm reden kann. Und Taufe eben auch nicht einfach ein Ding ist, das muss man machen, damit man okay ist. Ebenso der Haken. Vielleicht auch noch in einer Verfassung, dass man sogar nur sagen kann, ja stimmt, ich habe mich mal taufen lassen, aber ich weiß es eigentlich gar nicht mehr. Ich war damals 1, 2 oder so. Es gibt Menschen, die kann ich durchaus respektieren, dass sie dieses so ihre Taufe erlebt haben, gut, aber es ist doch ein viel größerer Schatz, es im Bewusstsein, in voller Überzeugung zu erleben und dann sein Herz auch ganz aufmachen zu können. Denn ein Sinn von Taufe ist, dass wir Tempel des Heiligen Geistes werden, dass Jesus, was er am Kreuz getan hat, ist eben nicht nur unsere Vergebung, Halleluja, es ist auch der neue Mensch, den er uns erkauft hat. Der alte Mensch geht in das Wasser, hier wird gleich noch ein bisschen was dazulaufen, damit es nicht zu kalt ist, Daniel, aber 10 Grad wären auch okay gewesen, ich weiß, bist ein harter Kerl, ne? Nee, also der Bill gibt sich hier Mühe und so, das ist eine richtig gute Temperatur, muss dann auch irgendwie wieder raus, tut mir leid. Ja, was das Jesus es getan hat. Der alte Mensch kann da drin bleiben und der neue Mensch steht auf. Und dieser neue Mensch hat eine andere Qualität, ein anderes Vermögen, Tempel des Heiligen Geistes zu sein. Dass Gott in uns wohnt, dass wir mit ihm Verbindung haben. Tempel des Heiligen Geistes zu sein. O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Und ich möchte jeden auch heute aufrufen, der sich vielleicht an seine Taufe erinnert, dass du dich ein Stück zurückerinnerst und sagst, ja, Herr, das habe ich gern damals getan. Ja, Herr, das gilt auch heute noch. Und ja, Herr, bitte lass mich, erfülle mich mit Strömen des lebendigen Wassers. Lass es heute auch ein Stück kleine Erinnerung sein, empfangen. Es geht heute nicht nur um die Taufe, die dort im Wasser geschieht. Vielleicht geht es heute auch ein bisschen um deine Taufe nochmal, auch wenn sie vielleicht schon lange zurückliegt. Taufe ist etwas Dauerhaftes, etwas, was bleibt. Ich glaube, dass Gott es als eine Säule geschaffen hat, wirklich eingesetzt hat, die uns zeitlebens stärken soll, dass wir diesen Weg als Christ auch wirklich gehen können. Denn er hat uns verheißen, vor kurzem habe ich gehört, hat jemand gesagt, er hat uns keinen sicheren Weg verheißen, aber eine sichere Ankunft, wo wir dann ankommen. Aber diesen Weg zu bewältigen, da brauchen wir seine Hilfe. Und eine Taufe, die echt ist und von Herzen, ist ein wichtiges Gut, was er uns auf den Weg gibt, dass wir unser Leben bewältigen. Und das soll heute passieren für dich, Daniel, dass der Herr das dir besonders in dein Leben schenkt, dass diese Taufe steht, Jahrzehnt um Jahrzehnt, und dass du damit durch den Rest deines Lebens gehst und dich als einen Tag erinnerst. Und wenn die Stürme des Lebens noch so um dich wehen, der Feind dich angreifen möge, dass du stehst, doch, zu meinem Herrn habe ich Ja gesagt. Dieser Bund steht, durch sein Blut bin ich gerecht, mit ihm bin ich auferstanden, das kann mir keiner nehmen, aus seiner Hand kann keiner retten. Halleluja, das steht fest, ist unumstößlich. Tja, da ist die Taufe ja praktisch wie so ein Himalaya-Gebirge und ich glaube es wirklich. Jesus hat gesagt, ehe werden Himmel und Erde vergehen, als dass mein Wort vergeht. Und ich glaube, dass wenn Gott spricht und dich habe ich errettet, du bist mein, das wird bleiben. Der Himalaya, dieses riesige Gebirge wird tatsächlich vergehen. Taufe, dieses Monumentale, dieses Fest. Und jetzt kommen wir zu dieser Geschichte, mit der wir es heute zu tun haben. Der Kämmerer von Äthiopien. Das sieht ja ziemlich spontan aus, oder? Da ist jemand auf der Reise, hat das Richtige zu lesen dabei. Jesaja, ich weiß nicht, was du so liest, wenn du unterwegs bist. Vielleicht kannst du was lernen vom Kämmerer von Äthiopien, Jesaja, ein bisschen Prophetenliteratur, ein bisschen was. Ja, und dann kommt jemand dabei, erläutert ihm das ein bisschen und er sagt, na Mensch, was hindert's? Dann lasse ich mich doch mal taufen, da ist Wasser, zack, rein, ganz schnell. Jemand hört von Jesus und zack, zur Taufe. Und diese Geschichte wird manchmal so verstanden, als wenn man, wenn das so ganz eine spontane Geschichte wäre. Aber ich möchte mit euch mal so ein bisschen reingucken, ob es sich nicht vielleicht ein bisschen anders verhält. Und das glaube ich nämlich. Und von daher gucke ich meinen Text jetzt nochmal mit euch so ein bisschen rein. Also ich lese mal. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Einer der Apostel Jesu Christi, die jetzt nach seiner Auferstehung sein Evangelium verkündigen wird, beauftragt direkt vom Heiligen Geist, geh dahin, ich will dich senden zu der Straße, die öde ist. Er wird also nicht in den Tempel von Jerusalem oder zu irgendeinem anderen prächtigen Ort gesendet, sondern dieser Straße, die da öde ist. Eine öde Straße, wie es sie in Israel gibt. Also das muss jetzt keine einsame Straße gewesen sein, ja, es wird eine entsprechende Handelsstraße gewesen sein, die da runter geht, aber eben etwas karg. Ne? Bei aller Schönheit, die Israel hat, hat es eben auch seine Kargheiten und da wird er hingesendet. Er ist gehorsam und er stand auf und ging hin. Und nun wird es interessant. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Könige von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Nun trifft er also einen besonderen Mann. Einen, wie es hier heißt, ein Kämmerer und Mächtigen am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Tja, das ist also ein hoher Staatsbeamter, ein Minister. Ja, das sind also diese Autos, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, diese schwarzen mit dem speziellen Nummernschild oder so, wenn dir das schon mal untergekommen bist oder vielleicht auch gar mit Geleitschutz und so, mit Begleitung. Das war also so ein hohes Tier und das steht ja auch ausdrücklich im Text. Da könnte ja einfach nur stehen, das ist ein Kämmerer vom Hof, nein, steht ein Mächtiger. Das war so also ein Größerer. Und Äthiopien ist ein besonderes Land in Afrika. Afrika hat viele Dinge erlebt, Menge Krieg und Kolonialismus. Die Geschichte von Äthiopien sticht in Afrika heraus. Äthiopien ist das einzige Land, was von der Kolonialherrschaft nicht betroffen war. Es hat auch seine Kriege gehabt, auch gerade mit Italien und so weiter. Ja. Aber Äthiopien ist Äthiopien geblieben. Es ist auch extrem früh christlich geworden, Äthiopien. Und schon zur Zeit Christi gibt es das Königreich Äthiopien schon. Das ist also ein Land, was sich auch darüber erhalten hat. Es hat ungefähr eine Geschichte von 3000 Jahren. Äthiopien ist insofern ein sehr stabiles Land bei all dem, was es sonst an Not mit Hunger und sowas, was man auch von Äthiopien kennt. Und so ist zu dieser Zeit damals Äthiopien auch schon ein ordentliches Königreich, ein großes, ein auch wohlhabendes Königreich und der Schatzmeister, ist hier jetzt also unterwegs. Dieser Mächtige, der über den ganzen Schatz gesetzt ist. Und das ist jetzt der Bursche, der da später ins Wasser springt. So ganz spontan. Ich will mit euch mal so ein bisschen auf die Karte gucken, dass wir uns das mal so ein bisschen, ich habe hier eine Karte angefordert vom Bundesfinanzministerium aus Äthiopien, Genau, also man kann das hoffentlich erkennen, was ich hier versucht habe darzustellen. Ne? Wir haben hier also so eine Karte. Hier oben erkennt man etwas angedeutet Europa und hier ist eben Afrika. So, und von ihm heißt es nun, von diesem Schatzmeister, dass er nach Jerusalem gekommen war, anzubeten. So, ich mache hier mal so ein kleines Pünktchen. Hier ungefähr. Bitte, ungefähr ist Jerusalem. Hier ist ungefähr Ägypten. Hier ist so der Sudan zu biblischer Zeit. Es wird das auch als Nubien bezeichnet. Und dann hat sich das Königreich Äthiopien, hat sich, sage ich mal, mehrfach so verändert, sage ich jetzt mal, in seiner Ausdehnung, wie sich das auch für ein Königreich damals gehörte. Und nun ist ein bisschen unklar, von wo er jetzt genau gekommen ist, wahrscheinlich aus der Hauptstadt. Wir gehen jetzt mal von Addis Abeba, das ist so die heutige Hauptstadt, aus, ungefähr hier, wie gesagt, Und von dort hat er sich also auf den Weg gemacht, nach Jerusalem anzubeten. Und wenn man das jetzt auf der Karte schon sieht, das, wo man jetzt hier schnell mal drüber wegliest, merkt man schon, das ist schon so ein bisschen. Meine Schätzung, was würdet ihr denken, wie weit ist das? Wie viele Kilometer sind das? Höre ich Gebote, bitte? 1000 ist geboten, wer bietet mehr? Okay, Arno? Arno bietet 3000, ne? Manfred ist nicht da, du kannst dann, nein, okay, Spaß. Daniel? 6000, es ist so ungefähr dazwischen. Also diese Strecke damals zurückzulegen, musste man, also heute, ich habe das mal bei Google Maps gestern eingegeben, sonst gebe ich immer andere Distanzen ein. Ne? Aber es war lustig, das Ding funktioniert also wirklich weltweit. Ich habe das mal bei Google Maps eingegeben. Und wenn du das heute machst, gibt er dir hier so eine Strecke, so übers Rote Meer rüber, hier so durch den Sinai und so weiter. Damals war der Verkehrsweg noch so ein bisschen anders. Der wird erstmal aus dem Hochland, das ist eben auch die Geschichte, Äthiopien liegt ziemlich hoch, ist mal rund, so irgendwie runter. Und dann gibt es ja hier den Nil, der hier so lang fließt. Ne? Ich könnte mir gut vorstellen, dass er diese Wasserstraße damals genutzt hat. Und dann gab es eben hier so, so Dinge jetzt auch hier an der Levante lang und so eine Straßen. So, wenn man diesen Weg wirklich sich mal so nimmt, ne? Vielleicht ist er auch parallel, später in dem Text wird noch deutlich, dass er einen Wagen hatte, mit dem er gereist ist. Ja? So, und wenn man diesen Weg jetzt so nimmt, dann sind das ziemlich genau 4000 Kilometer. Eine Strecke. 4000 Kilometer im Jahre, vielleicht 40 nach Christi, 50 nach Christi, irgendwo zu Zeiten der Apostelgeschichte. Also wir sind in der Antike und jemand reist 4000 Kilometer mit einem Wagen. Wie lange ist jemand dafür unterwegs? Oh ja, danke, danke Michael. Also hier sehen wir das Ganze nochmal praktisch mit Google Maps. Jetzt als Fußgänger nur 725 Stunden. Ja? Um das Ganze mal ein bisschen zu illustrieren, wenn du von Forchheim nach Madrid willst, ja, das sind ungefähr 2000 Kilometer und praktisch das hin und zurück ist einmal die Distanz. Ja? Einmal Forchheim, Madrid, hin und zurück. Das ist die Distanz. Zu antiken Zeiten. Nicht mit dem ICE, im Schlafwagen und all diesen Geschichten, sondern zu Zeiten der Antike. Zur Zeit, wo solche Geschichten gelten, wie wir das vom barmherzigen Samariter lesen. Aber die Geschichte kann man natürlich vom Ende her lesen. Da passiert Barmherzigkeit und das ist auch das wirklich das Wichtigste an dieser Geschichte. Man kann sie aber von vorne lesen. Okay, ganz schön unsicher. Man konnte einfach unter die Räuber fallen. Und das in der Nähe der Hauptstadt. Ja, der war ja von Jericho nach Jerusalem unterwegs. Ja. Und in dieser Zeit macht dieser Bedienstete sich auf. 4000 Kilometer. Vielleicht 20 Kilometer am Tag. Vielleicht, wenn er auf dem Kahn ist, Wasserstraße, 30 Kilometer am Tag. Wenn jetzt mal 4000 durch 20 teilt, was kommt da raus? Irgendwie... Bitte? Ja, 200 Tage, puh. Gut, dann ist er vielleicht wirklich auf der Wasserstraße, das ist noch ein bisschen schneller. Da reden wir plötzlich mal über 2-3 Monate. Was hat der Mann auf sich genommen? Bist du schon mal mit dem Fahrrad nach Madrid gefahren oder an den Atlantik oder irgendwie sowas? Der hatte jetzt kein Fahrrad, ja? Mit dem Fahrrad schaffst du auch mehr als 20 Kilometer am Tag. Sag mal so, wenn du halbwegs trainiert bist, machst du eine Tour 50 bis 80 Kilometer am Tag. Dann brauchst du dafür 50 Kilometer, brauchst du dafür 80 Tage. Ich will das nur mal deutlich machen, was das eigentlich bedeutet, was der sich aufgemacht hat und zu welchem Zweck hat der sich aufgemacht? Um anzubeten. Unser Eins muss manchmal kämpfen, sonntags morgens aus dem Bett zu kommen, dem Herrn die Ehre zu geben und nicht dem Tatort am Abend oder dem Spätfilm am Abend noch. Der ist damals tatsächlich zu antiker Zeit ohne gefederten Wagen, die gab es damals noch nicht, diesen Weg gegangen, um anzubeten. So macht er sich auf. Wie kann das sein? Wie kommt er dazu? Irgendwas muss der gehört haben, dass der sich aufmacht. Und da steht ja auch nicht, dass er sich interessiert hat, dass er fragen wollte. Anbetung, da musst du erstmal hinkommen. Anbetung bedeutet, dass du erkannt hast, wen du überhaupt anbetest und dass der hoch und herrlich ist, dass du dich ja auch unterwirfst. Anbetung ist ja nicht ein Gruß, den man ausliefert. Anbetung ist eine hohe Ehrerbietung, die beinhaltet, ich selber unterwerfe mich in Freiheit, in Liebe und so. Aber da steckt enorm was drin. Man betet nicht einfach an, weil man mal guter Laune ist. Da ist Erkenntnis, da ist Hingabe, da ist Liebe, da ist Entscheidung drin. Das ist im Herzen dieses Mannes bereits passiert, als der noch in Äthiopien ist und macht sich auf diesen Weg. Sonst hätte er das gar nicht auf sich genommen. Ich kann mir vorstellen, dass der auch ganz gut beschäftigt war. Die meisten hohen Regierungsbeamten wissen schon, was sie mit ihrer Zeit anfangen können. Und trotzdem macht er sich auf den Weg. Ich greife mal so ein bisschen vor. Später liest er ja den Propheten Jesaja und der Philippus hört das. Daraus kann man schlussfolgern. Er kannte also hebräische Schriftzeichen, sonst hätte er es nicht lesen können. Und da es Philippus gehört hat, hat er es logischerweise auch ausgesprochen. Das heißt, er wusste auch, wie man es ausspricht. Ich habe da auch mal Hebräisch gelernt in meinem Studium. Das sind also wirklich zwei Paar Schuhe. Das eine, das überhaupt lesen zu können, diese Schriftzeichen, die ganz anders sind als unsere. Ich denke, das ist soweit bekannt und wie man sie ausspricht. Kann mal gut sein, er ist ja Schatzmeister gewesen, er hat mit Wirtschaft logischerweise zu tun, Handelsbeziehungen und das war ein wichtiges Handelsgebiet, wo vor allen Dingen auch Handelsstraßen durchgingen. Und Äthiopien war nicht ganz arm, die haben Handel getrieben und so wird es da entsprechend durch Handel, dass die Sprache eine Relevanz hatte, dass es auch einige Juden oder zumindest jüdische Händler in Äthiopien gegeben haben, wird er wahrscheinlich damals schon die Sprache gelernt haben. Wird mit denen gesprochen haben, ist jetzt Hypothese, ne? Ist so Vermutung, dass er gehört hat, es gibt da einen Gott, der so ein ganz anderer ist. Vielleicht haben sie ihm erzählt von dieser Geschichte, was Gott damals in Ägypten getan hat. Ägypten kennt jemand, der in Äthiopien wohnt, ja ganz gut, der bedeutende Nachbarstaat. Was hat Gott für Israel in Ägypten getan? Vielleicht hat er so gehört, Geschichten des Alten Testamentes, der sagt, boah, wer ist dieser Gott? Ach, in Jerusalem wohnt der? Okay, wenn es diesen Gott tatsächlich gibt, dann werde ich mir Wochen und Monate geben, um diesem Gott die Ehre zu geben. Vielleicht ist es so zustande gekommen, dass er diese große Reise für sich beschlossen, auf sich genommen hat, da wirklich sich auf den Weg zu machen. Aber es muss etwas Großes passiert sein in seinem Herzen, dass er diese Reise getan hat. Da kann Gott doch ganz schön froh sein, oder? Boah, das ist doch mal ein Mensch. Da hört einer zu, da ist einer bereit zur Hingabe zu opfern. Wow. Und dann steht er tatsächlich im Tempel von Jerusalem, dieser Kämmerer. Ne, stellt er das auf der Rückreise, ne, hat das auch geschafft, ist nicht von unter die Räuber gekommen und so weiter. Aber irgendwie ist nicht viel passiert. Scheinbar ist nicht viel passiert. Nun ist er wieder auf dem Heimweg und sitzt auf seinem Wagen und liest den Propheten Jesaja. Und dann kommt diese Begegnung zustande. Da heißt es, der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Die Sprache hat er gekannt, er konnte es auch lesen, hat es aber nicht verstanden. Denke, kennen wir auch ganz gut, du liest einen Text in der Bibel, aber verstehst nicht, was es eigentlich dir sagen soll. Und so ging es ihm ganz extrem auch. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Unser Eins darf heute als Christ im Evangelium leben und checkt sofort, worum es geht. Der Christus am Kreuz. Jahrhunderte hatte Israel auf ihn gewartet, dann ist er gekommen, in Israel gedient, ans Kreuz gegangen, als Sohn Gottes für unsere Schuld. Und das wird hier beschrieben, damals, Jahrhunderte vorher schon, vom Propheten Jesaja prophezeit. Ist ja ganz einfach. Wenn man die Gnade erfahren hat, dass es einem offenbart wurde. Und das fehlt. Das fehlt dem Philippus noch. Wie denken wir eigentlich Christ sein? Was macht es eigentlich aus? Worum geht es eigentlich? Ist es Gott zu lieben? Ist es seine Wege zu gehen? Ist es Jesus zu preisen, Buße zu tun, Hoffnung auf die Ewigkeit zu haben? Alles ist irgendwie jetzt irgendwie dabei. Aber gucken wir doch mal so ein bisschen genauer noch kurz auf diesen Kämmerer, wo es eigentlich überhaupt nicht spontan läuft. Sondern dieser Kämmerer, da ist es, er hat etwas gehört. Etwas hat er gehört. Etwas. Er hat noch keine Offenbarung, kann es nicht fassen. Aber es verändert schon sein Leben, dass er zu dieser Reise bereit ist. So ist es auch heute bei manchen Menschen. Die hören etwas. Vielleicht besuchen sie einen Gottesdienst und merken, irgendwas ist da anders. Irgendwie meint mich dieser Gott. Ich weiß noch, wie ich damals Mitte 20 neu zum Glauben gekommen bin. Neu, als Kind war ich schon da, habe es dann alles verloren. Den ganzen Glauben. Bis dahin, dass ich dachte, es gibt Gott gar nicht. Und dann saß ich in einem Gottesdienst, Kerstin hat mich mitgenommen und ich habe das nicht groß verstanden. Aber eins war mein großer Kampf, gegen meine Tränen in diesem Gottesdienst zu kämpfen. Irgendwie hat es mein Herz zerrissen und ich wusste gar nicht, warum ich weine. Irgendwie, ich wusste auch nicht, dass das Gott ist. Ich habe das irgendwie erlebt. Keine Ahnung. Ein anderer erlebt, da gibt jemand ein Zeugnis. Mensch, das habe ich erlebt. Ich habe gebetet und das ist passiert. Wie jetzt? Einfach nur gebetet? Irgendwie merkt man, da ist etwas und dein Mensch wird auf Gott aufmerksam. Und trifft vielleicht auch Entscheidungen. Beim Kämmerer war es Jerusalem. Dann gehe ich jetzt dahin, wo Gott wohnt. Das kannte er auch. Das ist das Übliche, über den ganzen Erdball verstreut. Da gibt es einen Tempel und irgendwie ist dann ein wie die Bibel es nennen würde, ein Götze, der irgendwie verehrt wird. Das kannte er nach seiner Offenbarung. Dann ist er dahin. Und dort passiert nichts. Und so kann es auch manch anderen passieren, der denkt, okay, dann gebe ich diesem Gott jetzt, dann suche ich diesen Gott jetzt, dann mache ich jetzt das und das, was ich denke, was religiös geboten ist. Je nachdem, was die Prägung eines Menschen ist. Und öffnet sich da vielleicht für Gott und vielleicht passiert noch gar nichts. Und das Besondere ist, Ausrufezeichen, er sucht weiter. Dieser Kämmerer gibt nicht auf. Der hat sich so eine Jesaja-Rolle besorgt. Auch ein bisschen die Frage, wie er das gemacht hat, weil die eigentlich nur Juden vorbehalten war. Aber gut, er wird auch wohlhabend gewesen sein und auch mit Respekt oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat er es geschafft, sich so eine Rolle zu besorgen. Und das ist eben interessant. Er macht diese Riesenreise und er hört nicht auf. Irgendwie kann in dem Tempel nicht viel passiert sein, aber er hört nicht auf. Und jetzt gucken wir ihn nochmal genau an. Stell dir vor, du läufst auf dieser Wüstenstraße mit. Und dann hörst du ihn da auf dem Wagen reden und kriegst mit, der versteht gar nicht, was der liest. Warum tut er das? Warum liest jemand etwas laut, was er nicht versteht? Ich denke mal, weil er genau das im Tempel erlebt hat. Da haben sie das auch gelesen. Jesus, im Neuen Testament liest man das manchmal. Jesus geht in die Synagoge und dann wird der Text gelesen und so, klar. Das werde ich jetzt auch machen. Ich lese jetzt auch den Text laut. Aber so funktioniert es eben nicht. Diese religiösen Praktiken bringen es nicht. Das religiöse nach Jerusalem reiten bringt es nicht. Das religiöse Lesen des Textes bringt es nicht. Religion bringt uns nicht zu Jesus. Religion rettet uns nicht. Aber Gott sieht Herzen. Gnade rettet uns. Und er erlebt Gnade und er kriegt jemanden gesendet. Und man muss sagen, einen Prominenten, ne? Einen Apostel, Philippus persönlich, ne? Kriegt er gesendet. Und der sagt ihm, worum es wirklich geht. Dann heißt es, das ist so schön, das muss man extra lesen, das will ich nicht einfach erzählen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber, von jemand anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Er antwortete und predigte ihm die gute Nachricht von Jesus. Das ist das Ding. Jesus. Er predigt ihm die gute Nachricht von Jesus. Ja, der sich hat dort opfern lassen, das, was du dort liest, das ist der gesandte Messias. Das ist der sich zum Opfer macht, der doch deine Schuld wegnimmt. Wir wissen nicht genau, wie dieser Kämmerer gelebt hat, weil er kommt ja als enorm freundlicher Typ daher, steht immer, er bittet dies, er bittet das und so weiter. Komm auf meinen Wagen, erzähl doch mal. Er wird einfach auch ein Mensch gewesen sein, der Vergebung braucht, wie du und ich. Und von dem hört der Kämmerer jetzt. Diese Gnade Gottes, diese Unglaublichkeit, der Sohn Gottes wird Mensch, der Sohn Gottes gibt sich ans Kreuz für dich und mich und dass diese Schuld bezahlt ist, das hört er jetzt. Und plötzlich bekommt alles seinen Sinn. Plötzlich kommt alles seinen Sinn. Was da angefangen hat vor längerer Zeit, er hat was gehört. Was dann weiterging, er macht sich auf. Mensch, ich will zu diesem Gott. Was dann weitergeht, ich will von ihm lesen. Das sind eure Hoffnungstexte, liebe Juden. Jesaja, okay, gebt her. Ich lese das, macht er weiter. Und dann kommt die Gnade Gottes, dass der Philippus zu ihm gesendet wird. Und er hört das, ja, Jesus ist das. Und den brauchst du und das ist dein Retter. Und plötzlich wird alles rund. Plötzlich ist klar, worum es geht. Plötzlich ist er bereit. Die ganzen Puzzlestücke kommen zusammen in Jesus, dem Christus, dem Erlöser. Und dann ist für ihn alles klar. Und endlich diesem Gott, dem er schon seit Monaten und wahrscheinlich Jahren nachläuft, ja, zu dem will ich jetzt ganz ja sagen. Jetzt kann ich mich taufen lassen. Das, was seit Jahren gelaufen ist, kann nun seinen Abschluss in der Taufe finden. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hinsetzt, dass ich mich taufen lasse. Der ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Jetzt kann es passieren. Da ist schon ein gewisses Maß an Gotteserkenntnis, sonst kann jemand nicht anbeten, Entscheidung von Hingabe, ein Weitersuchen, und dann bricht es durch. Dann bricht es durch, dass er Jesus erkennt, dass diese Offenbarung ihm diese Gnade widerfährt, und dann kann er sich auch taufen lassen. Er ist, in Anführungszeichen, sag ich mal, er ist reif, und dann kommt diese Taufe. Und Gott schenkt ihm noch eine Art von Siegel. Er ist ja ein Großer, ist das Große gewöhnt. Ne? Er ist ein hoher Regierungsbeamter, ist und er über den Schatz gesetzt, ne, mit Reichtum alle Zeit zu tun. Dann geht er in diesen doch auch trotzdem herrlichen Tempel, bei allen Makeln, die er damals hatte. Jesus im Tempel, man erinnert sich. Ja, ne? Aber trotzdem hat er was hergemacht, der Tempel in Jerusalem. Ich glaube, jeder von uns würde sich den gern nochmal angucken. Geht leider nicht mehr. Und dann in der Einöde kommt der eigentliche Herrliche zu ihm. Und dann gibt ihm Gott noch einen Siegel. Dann ist er plötzlich weg, der Philippus. Ne? Jemand sagte mal Philippus Airlines. Ne? Plötzlich wird der Philippus entrückt und Gott gibt ihm vielleicht nochmal so ein Siegel. Das war jetzt nicht, dass er das hier vergisst. Er schenkt ihm noch ein übernatürliches Erleben. Und dann ist sozusagen das nochmal wie besiegelt, dass auch ein Mensch, Gott hat zu mir gesprochen. Gott bestätigt ihm das nochmal. Ja, der Kämmerer von Äthiopien. Drei Sachen will ich dir zum Schluss dieser Predigt vielleicht nochmal rausstreichen und dir so ans Herz legen. Diese Geschichte, Gott an dem bestimmten Ort zu suchen, mit den bestimmten Maßnahmen, Verhaltensweisen zu besuchen, dieses Religiöse, das haben wir alle irgendwie so ein bisschen. Natürlich sind wir unheimlich freikirchlich, unheimlich befreite und kluge Christen. Das ist mir auch klar. Ja? Wir haben es natürlich viel mehr verstanden als viele, viele andere. Aber da wir nun auch Menschen sind, möchte ich es doch sagen. Ne? Immer wieder zu schauen. Gott wird dir vielleicht viel mehr im Einfachen begegnen, als in diesem religiösen. Vielleicht denkst du, okay, Sonntag im Gottesdienst, da muss Gott mir begegnen. Vielleicht möchte Gott aber auch mit dir allein sein. Auf einer Parkbank oder einer Bank im Wald. Vielleicht beim Wäsche zusammenlegen oder so. Ich erlebe das immer wieder, dass Gott mir manchmal an Situationen begegnet. Es gibt eine herausragende Situation. Als ich damals in Göttingen studiert habe, bin ich mit dem Auto durch die Stadt Göttingen gefahren zum Sport. Und einer Ampel gibt Gott mir plötzlich ein Bild, was mein ganzes Gottesbild verändert hat. Ich habe nicht gebetet, meiner Erinnerung nach oder so. Plötzlich spricht er damals so zu mir. Dachte er so, ich habe mir das eingebildet, weil ich war gar nicht groß auf Antenne irgendwie so, aber einfach da gesprochen. Oder manch anderer wird überrascht. Auch ein Apostel Paulus, später Apostel Paulus, ein Saulus, ist auch auf so einer öden Straße unterwegs und plötzlich steht der erleuchtete Christus bei Damaskus vor ihm. Wo rechnest du mit Gott? Wo rechnest du mit Gott? Hoffentlich im Gottesdienst, okay? Aber wenn du hier rausgehst, sollte das nicht aufhören. Sei auf Empfang von Gott, auch wenn du auf der öden Straße bist und in scheinbar öden Bereichen deines Alltags. Der zweite Punkt. Gott antwortet auf die Suchenden. Jesus hat gesagt, wer sucht, der findet. Wer anklopft, der wird aufgetan. Ja? Wer bittet, dem wird gegeben. Hat Jesus persönlich gesagt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen, hat er auch gesagt. Wo du gesucht hast, wo du gebetet, gib ihm etwas, wo du eine Bitte an ihn geäußert hast, hab Mut, dass er darauf schaut. Er ist der, der dem Suchenden darauf nicht nur eingeht, der dem Suchenden hinterhergeht. Diese Geschichte von dem Kämmerer von Äthiopien ist eine solche Geschichte. Jemand hat gesucht und Gott hat ihn nicht ins Leere gehen lassen. Man könnte auch sagen, boah, das hat aber ganz schön lange gedauert. Ja, richtig. Aber ich glaube nicht, dass ihm die lange Reise nach Jerusalem zum Schaden geworden ist. Ja? Ne, das, manchmal kann ein längerer Weg uns auch gut zurüsten und uns gut formen. Ich glaube, dass es kein Schaden war, als er in Jerusalem dann den Tempel erlebt hat. Und die Rückreise kurz nach Jerusalem, wo Philippus ihm begegnet ist, heißt ja, und er zog seinen weiteren Weg fröhlich. Ja? Also er hatte dann noch ein paar Monate Rückreise, das alles zu feiern, was passierte. Deine Suche wird sich lohnen, wirf dein Vertrauen nicht weg. Wo du Gott suchst, wo du ihn gebeten hast, halte das fest. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Nimm das mit und suche ihn weiter, frage weiter, da wo du ihn brauchst, in welcher Weise auch immer. Und schließlich der dritte Punkt, Daniel, das Wasser kommt näher. Der dritte Punkt, der Philippus spielt hier eine Schlüsselrolle, oder? Das Ganze ist bereitet, alles ist zubereitet. Aber der Philippus, er ist der Schlüssel, den Gott gebraucht, damit sich das Evangelium für den Kämmerer aufschließt. Bist du vielleicht auch ein Philippus oder eine Philippa? Wo sendet Gott dich? Möchte Gott dich vielleicht gebrauchen, dass jemand anderes Jesus erkennt? Oder vielleicht geht es gar nicht darum, boah, der lässt sich jetzt gleich taufen und alles ist super, sondern einfach, dass der einen nächsten Schritt gehen kann. Wir wissen das nicht, aber vielleicht kam der Kämmerer auch enttäuscht aus dem Tempel. Denn dass er Jesus dort nicht erkannt hat, das wird ja im Laufe der Geschichte klar. So kann es passieren. Vielleicht fährt jemand zu einer besonderen Konferenz hin oder er fastet oder weiß nicht was er tut, irgendwas. Aber es ist irgendwie wie nichts passiert und er ist enttäuscht. Und dass Gott dich vielleicht sendet, diesen Menschen wieder zu ermutigen, wieder aufzubauen. Vielleicht ein schlichtes, du, das habe ich auch schon mal erlebt. Ihr glaubt gar nicht, wie Gott manchmal durch einfaches Verständnis Menschen ermutigen kann. Ich habe mal vor einiger Zeit eine Situation erlebt, da hat eine Frau mir gesagt, so und so sieht's aus, auch depressive Erkrankung und so, also echt schwere Situation. Und ich wollte ihr echt gerne helfen, aber ich habe gemerkt, ich habe nichts. Und ich habe gedacht, was machst du jetzt? Und dann habe ich innerlich so gebetet und ich dachte, Mensch, ich habe echt überhaupt nichts. Ich kann jetzt nicht mal irgendwie so ein Gebet machen oder so. Ich meine, ich hätte natürlich so irgendwie so äußerlich ein Gebet machen. Ich war wirklich echt wie leer. Und habe gesagt, du, es ist wirklich schlimm, wie es dir geht. Du, ich kann dir auch wirklich nicht helfen. Es tut mir leid. Und dann bin ich bedröppelt meines Weges gegangen. Mensch, weil ich mir eigentlich anderes wünsche. Ein paar Wochen später kommt die Frau zu mir und sagt, ist wirklich passiert, und sagt zu mir, Mensch Mike, danke, als ich da mit dir gesprochen habe. Ich so, wann denn? Ja, als ich dir das gesagt habe, wie schlecht es mir ging. Ich so, oh ja. Ja, du, das hat mich so ermutigt. Ich so, was hat dich denn da ermutigt? Ja, weil du mir nicht helfen konntest. Das hat mich so ermutigt, nach dem Motto, Mensch, wenn du als Pastor auch keinen Rat hast, dann weiß ich, okay, nur Gott kann mir helfen. Da war so viel von Minderwertigkeit, von Verzweiflung. Und irgendwie hat Gott das gebraucht. Okay, andere sind auch schwach. Nee, nicht nur ich immer kann es nicht und so. Und Gott hat das irgendwie, meine Schwachheit gebraucht, um sie zu ermutigen. Groß ist der Herr. Also es ist bestimmt kein Prinzip, allen Leuten zu sagen, ich kann dir auch nicht helfen und so. Aber einfach nur mal so als Beispiel. Weil wir manchmal sagen, oh, ich bin da nicht begabt, ich bin nicht so reif, ich bin nicht so was ich was oder so, sondern hey, Gott kann dich gebrauchen. Nochmal die Frage, nimm das vielleicht mit, wo bist du gesendet? Vielleicht auch mal deine Nachbarn einzuladen zu einem Käffchen und nicht zu sagen, willst du jetzt Jesus Christus annehmen, ja oder nein, wie sieht's aus? Sondern vielleicht einfach nur, hey, schön, dass ihr da seid und das kann schon vielleicht die Stufe sein zu einem Nächsten, wo man vielleicht einmal sieht, wir gehen übrigens zur Gemeinde und so weiter. Ne? Lass dich senden. Und wenn du keine Idee hast, wie Gott dich sendet. Also erstens, es steht geschrieben, wir sind alle gesendet, Matthäus 28. Ja, also es ist ja so biblisch nicht die Frage, ob du gesendet bist oder nicht. Aber dann bete das. Jesus, wo willst du mich senden? Wo darf ich dir dienen? Wo kann ich für dich da sein? Jesus, sei willkommen. Ich möchte deine Gesendete, ich möchte dein Gesendeter sein. Halleluja, dass viele ihn erkennen, dass Menschen mit ihm weitere Schritte gehen oder eben auch, so wie heute in der Taufe, das Ja vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu ihm sagen. Sei dabei in seiner Sendung und es ist auch einfach wunderschön. Heute ist auch für mich ein gewaltiger Tag, deine Taufe zu feiern, Daniel. Halleluja. Amen.